Das Leben ist Geschenk und Gabe. Denn was ich bin und was ich habe, es strömt aus deiner Hand. Ich will es sehen und auch schmecken und immer wieder neu entdecken. Du bist mir zugewandt. Ewiger Gott, Quelle des Lebens, in meinen Wegen suche ich dich. Liebender Gott, Anfang und Ende, in meinem Suchen findest du mich. Das Leben stellt mir viele Fragen und manche Not lässt mich verzagen. Wo führt das alles hin? Ich suche nach so vielen Dingen, die Glück, Erfolg und Ehre bringen. Doch worin liegt der Sinn? Quelle des Lebens, in meinen Wegen suche ich dich. Liebender Gott, Anfang und Ende, in meinen Suchen findest du mich. Das Leben kann so leicht zerbrechen, doch du brichst niemals dein Versprechen. Du bist und bleibst bei mir. Ich hoffe auf die neue Erde, wo Leid und Schmerz besiegt sein werden und Gott wohnt Tür an Tür. Liebiger Gott, Quelle des Lebens, auf meinem Weg. Anfang und Ende, in meinem Suchen findest du mich.
So, bin ich an? Ja, okay. Muss ich noch das anmachen? Oh. Ah, okay, jetzt kommt's. Was nehme ich aus dem letzten Jahr mit? Was nehme ich aus dem letzten Jahr mit in das nächste Jahr? Wir haben jetzt aufgeschrieben, was uns bewegt hat, was uns geprägt hat, was uns verändert hat im letzten Jahr. Wir haben es hier an diese, ja, wie soll man es nennen, die Banderolen geklebt. Den Kalender, den großen, und haben es dort angehängt. Ja, wir haben es daran gehängt. Aber die Wache bei diesen Dingen ist, dass die nicht einfach nur da dran hängen bleiben, sondern oft hängen sie auch in unserem Leben nach. Das sind nicht Dinge, die wir jetzt da angehängt haben, war schön und gut, sondern es sind Dinge, die uns in unserem eigenen Leben nachhängen, die an unserem Leben dranbleiben. Herausforderungen prägen uns, Kämpfe hinterlassen Narben und manche Erinnerungen werden im nächsten Jahr noch ein Lächeln auf unsere Lippen zaubern. Wenn ich an das letzte Jahr denke, dann denke ich an viele Meilensteine, die in meinem Leben passiert sind. Ich habe mein Studium beendet, ich habe angefangen als Pastor im Bund zu arbeiten, als Gemeindegründer angefangen zu arbeiten vollzeitlich. Und es waren viele Herausforderungen für mich. Viele Herausforderungen, viele neue Dinge, die mein Leben verändert haben, die mein Leben weiterhin prägen werden. Ich habe gelernt, irgendwie meinen Alltag selbst zu strukturieren, ohne vorher irgendeine Struktur gehabt zu haben im Alltag, nur das Studium. Und ich habe gelernt, wie man mit bestimmten Problemen, Herausforderungen in Gemeinde umgeht. Und diese Art und Weise, mit Herausforderungen umzugehen, wird mein Leben weiterhin prägen, wird weiterhin an meiner Seite sein, wird mit mir gehen in das nächste Jahr hinein. Und ich habe, als ich dann gewusst habe, was das Thema ist, diesen Gottesdienst, dieser Rückblick über das letzte Jahr, habe ich halt natürlich auch nachgedacht über das letzte Jahr. Aber nicht nur über das letzte Jahr, sondern überhaupt, was ist es, was am Ende bleibt? Ja, mein Leben, das kann Dinge beeinflussen, Dinge verändern. Mein Leben kann in den Jahren, die ich hier auf dieser Welt bin, beeinflusst werden, verändert werden. Aber was ist es, was bleibt? Was ist es, was über mein Leben hinaus bleibt? Was nicht nur jetzt Einfluss hat oder Veränderung bringt, sondern darüber hinaus, über mein eigenes Leben hinaus. Was bleibt am Ende von uns, wenn wir nicht mehr sind? Als ich darüber nachgedacht habe, da fiel mir mein Uropa ein, mein Uropa Erich. Mein Uropa Erich, der hatte eine Schlosserei und diese Schlosserei haben wir jetzt umgebaut und dort treffen wir uns immer als Gemeinde und feiern da Gottesdienste. Diese Schlosserei war aber eine ganz besondere Schlosserei, eine ganz besondere Werkstatt, weil mein Uropa hat die Leute eingestellt, die in der Industriestadt Hennigsdorf keinen Job gefunden haben. Es gab nämlich da so ein paar Leute in Hennigsdorf, die die Politik nicht so gut fanden, die gesagt haben, was die DDR macht, ist nicht gut und deswegen haben die keinen Job bekommen in den großen Industrie, in der Großindustrie. Aber mein Uropa hat gesagt, ich stelle diese Leute ein. Ich gebe diesen Leuten einen Zufluchtsort, eine Heimat bei mir in der Schlosserei. Bei mir können sie arbeiten. Mein Opa war kein Heiliger. Der Opa Erich war sogar ein sehr schwieriger Mensch. Aber er wird trotzdem den Menschen als Wohltäter irgendwie in Erinnerung bleiben. Er wird meiner Mutter als guter Opa in Erinnerung bleiben. Er hatte auch für die damalige Zeit viel Geld. Aber das Geld ist mittlerweile ausgegeben, das hat an Wert verloren und das ist nicht, woran wir denken werden, wenn wir an Opa Erich denken. Ich kenne ihn gar nicht persönlich, aber irgendwie kenne ich ihn doch, weil er so viele Menschen um sich herum geprägt hat, weil so viele Menschen von ihm reden in unserem Umfeld. Die Art und Weise, wie er Beziehungen gelebt hat, prägt die folgende Generation. Mein Uropa Erich war vielleicht keine Sonne von Mensch, aber er hat versucht, ab und zu ein bisschen zu scheinen, auch wenn er eine schwierige Person war. Ich glaube, ein liebevoller Mensch, der scheint wie die Sonne in das Leben von anderen und kann das Leben von anderen Menschen verändern und beeinflussen, sodass sie selber auch liebevoll sein können. Und ich glaube, das ist es, was am Ende bleibt. Was am Ende bleibt, ist die Art und Weise, wie wir Beziehungen leben, die Liebe. Ja, was heißt es für uns? Was heißt es für dich und mich? Ich glaube, das heißt, dass die Art und Weise, Beziehungen zu leben in dieser Welt, Einfluss hat auf unsere Familie, auf die nächsten Generationen über unsere Familie hinaus, aber auch auf die kommende, die ewige Welt. Wie ich heute und hier Beziehungen lebe, hat nicht nur Einfluss auf meine Familie. Meine liebevolle Art, Beziehungen zu leben, eine liebevolle Art, Beziehungen zu leben, kann anderen Menschen ermöglichen, liebevoll zu sein. Du zeigst den Menschen, wie man liebevoll miteinander umgehen kann. Und diese Menschen können dadurch lernen, wie sich das anfühlt, geliebt zu werden und selber Liebe zu anderen Menschen zu bringen. Was heißt es aber eigentlich, liebevolle Beziehungen zu leben? Was ist Liebe? Ich habe euch ja dieses Bild hier mitgebracht und ich glaube, da sieht man so manche Dinge, die wir manchmal unter Liebe verstehen, die Hollywood auch unter Liebe versteht, ja? Da sind diese beiden Hände, die sind sich nah, diese Wunderkerzen, irgendwie ist da so ein Kribbeln, ja, so eine Spannung, das fliegen die Funken. Das ist Liebe. Manch anderer würde sagen, nee, also das ist eigentlich nicht Liebe. Ja, Liebe ist für mich eine Entscheidung. Ich entscheide mich ganz für mein Gegenüber da zu sein, egal was er tut, was er macht. Liebe hat nichts mit Emotionen so viel zu tun, sondern das hat viel mit Entscheidung zu tun. Ich glaube, dass wenn es um Liebe geht, dann hängt es ganz eng mit einem anderen Wort auch zusammen. Egal, ob es jetzt um das heutige Verständnis von Liebe geht oder um das Verständnis in der Bibel von Liebe. Und zwar geht es, glaube ich, ganz essentiell um Dienen. Es geht darum, seinem Nächsten zu dienen. Liebe heißt, sich selbst hinzugeben und sich dem anderen unterzuordnen. Ehe hat viel mit Emotionen, viel mit Entscheidungen zu tun, aber ich glaube, Nächstenliebe hat manchmal nicht die Zeit wie in der Ehe, dass Emotionen erst aufgebaut werden, dass man eine gute und weise Entscheidung miteinander trifft, sondern manchmal muss Nächstenliebe einfach schnell handeln. Deswegen ist Liebe für mich nicht eine Emotion, Liebe ist für mich keine Entscheidung, sondern Liebe ist für mich ein Lebensstil. Nämlich den Lebensstil, anderen zu dienen. In Matthäus 23, 11 bis 12 steht, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Wer sich selbst erhöht, wird von Gott erniedrigt werden. Wer sich aber selbst gering achtet, wird von Gott erhöht werden. Du sollst deinen Nächsten, du sollst deinen Mitmenschen Familie werden. Hä, was hat das mit Familie zu tun? Ganz einfach, Familie kommt von dem lateinischen Wort famulos, und heißt Diener. Familie soll eine Gemeinschaft der Dienenden sein. Familie soll eine Gemeinschaft sein von Menschen, die sich einander dienen. Also rufe ich euch eigentlich dazu auf, heute werdet zur Familie für andere Menschen. Jesus bezieht sich in diesen Versen eigentlich auf die Gemeinde. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Wie oft erleben wir das in Gemeinde aber anders? Wenn ich an Gemeinde denke oder an die Erfahrung, die ich bis jetzt in Gemeinde gemacht habe, dann höre ich ganz oft dieses Wort, ja, wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Eigentlich haben wir schon den Himmel auf Erden bei uns. Wie oft ist es aber genau anders? Wie oft geht es in der Gemeinde eigentlich um die Dinge, die auch in der Welt eine Rolle spielen? Wie oft geht es um Rechthaberei, um Prahlerei, um Macht? Und ich habe schon in unserer alten Gemeinde erlebt, wie Gemeinde dadurch gespalten wurde. Durch genau diese Dinge, durch Rechthaberei, Prahlerei oder Macht. Die Gemeinde soll ein Ort des Dienstes, ein Ort der Liebe sein. Denn einander zu dienen, ist der größte Ausdruck unserer eigenen Liebe zu jemandem. Und in der Gemeinde soll die Liebe regieren. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Wenn Liebe bedeutet, einander zu dienen, dann ist das Zentrum der Gemeinde an dem Ort, wo wir einander dienen. Eine Gemeinde, die Gott als Zentrum hat, ist eine Gemeinde, die den Dienst aneinander, den Dienst an anderen Menschen für sich als Zentrum hat. Für uns als Gemeinde, als Familien, als Person heißt es, dass wir einander dienen sollen, denn näher kommen wir an die Liebe Gottes nicht heran. Gottes Liebe. Liebe heißt zu dienen. Das heißt, Gott ist unser Diener. In 1. Korinther 13 steht eine Beschreibung der Liebe Gottes. Liebe hat Geduld, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie macht sich nicht wichtig und bläst sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt und hofft immer. Sie hält einem Stand. Gottes Liebe. Gottes Liebe ist geduldig, freundlich, gütig, demütig, gnädig, selbstlos, nachsichtig, großmütig, einfühlsam, ehrlich, hoffnungsvoll und standhaft. Das ist die Liebe Gottes zu uns Menschen. Auf diese Art und Weise kommt Gott in Jesus Christus zu uns. In dieser Art und Weise wird Gott in Jesus Christus für uns ein Diener. In dieser Art und Weise liebt Gott jeden Menschen. Die letzten 3 Jahre seines Lebens von Jesus Christus ist er durch Israel gewandert. Er lebte in Wanderschaft mit 12 weiteren Männern. Er zeigte ihm Wunder, er lehrte sie, Er diente ihnen allen. Er liebte alle gleich. Obwohl er wusste, dass einer dieser Männer ihn verraten wird. Er wusste, einer dieser Männer, der jetzt mit mir unterwegs ist, der wird mich am Ende meines Lebens ans Messer liefern. Judas hat Jesus verraten. Und trotzdem dient Jesus ihnen gleichermaßen, trotzdem liebt Jesus Judas gleichermaßen, wie er auch Petrus geliebt hat. Gott liebt jeden gleichermaßen. Jesus liebt selbst denjenigen, der ihn am Ende ans Messer liefert. Judas. Jesus vereint alles, was in 1. Korinther 13 über die Liebe Gottes steht, in Person. Das ist Jesus. Das ist Gott. Die vollkommene Liebe, das ist die Grundlage des Wirkens und Handelns Gottes in und um uns herum. Und diese vollkommene Liebe führt Jesus zur vollkommenen Freiheit. Jesus hat sich keine Gedanken gemacht über Schuld, Scham, Lasten oder Druck, sondern er hat sich ganz in die Menschen, ganz in Gott investiert. Es ging ihm nur darum, dass diese Menschen dieselbe Freiheit erleben, die er haben kann in Gott. Es ging ihm um die Beziehung der Menschen zu Gott und wie sie eine Beziehung zu Gott leben können. Wie würde unser Leben aussehen, wenn wir so lieben würden? Was würde das für meine Familie, meine Gemeinde, meine Arbeit, meine Schule bedeuten, wenn ich so lieben würde, wie Jesus geliebt hat? Das Leben mit der Liebe im Zentrum ist ein Leben der Freiheit. Bei mir ist es leider oft so, dass meine Liebe ganz anders aussieht. Ich bin nicht diese strahlende Sonne, wie Jesus sie war, sondern ich bin eher eine Schnecke. Eine Schnecke, wenn sie auf Widerstände trifft, dann zieht sie sich zurück. Je nachdem, woher der Widerstand kommt, das rechte Auge oder das linke Auge. Ja, wenn es sogar ein sehr großer Widerstand ist, dann zieht sie sich ganz in ihr Schneckenhaus zurück. Wenn ich auf meine Liebe sehe, auf die Art und Weise, wie ich Beziehungen lebe, dann ist meine Liebe oft eher wie die Liebe einer Schnecke. Wenn ich mit meiner Liebe, meinem Dienen auf Widerstände treffe, wie Ablehnung, Undankbarkeit, Frustration, dann ziehe ich mich oft schon ein Stückchen zurück. Dann ziehe ich vielleicht erst die rechte Hand weg und dann die linke und irgendwann bin ich ganz in meinem Schneckenhaus. Ich bin so empfindlich wie eine Schnecke. Und ich weiß, es geht bestimmt nicht nur mir so, sondern einigen von uns. Man distanziert sich, weil man gegenüber meine Liebe gar nicht zu schätzen weiß. Weil man gegenüber nicht so reagiert, wie ich es mir wünsche oder erwartet habe. Und irgendwann verkriecht man sich in seinem kleinen Schneckenhaus. Stück für Stück mehr. Ich kenne es bei uns in der Familie. Ja, wir sind alle starke Persönlichkeiten und da gibt es öfter mal Streit oder Auseinandersetzungen. Da hat der eine sich nicht richtig bedankt oder man hat seinen Geburtstag vergessen. Dann wird die rechte Hand weggezogen. Ja, da kommt der nächste Punkt, dann wird gesagt, ja, und dann geht er noch so und so mit mir um, dann zieht man die linke Hand weg. Und irgendwann gibt es da zwei Personen, die einfach für sich sind in ihrem eigenen kleinen Schneckenhaus. Und Geburtstage sehen dann so aus, dass es eigentlich ein Zusammenkommen von Leuten, die sich kennen sollten, sich aber eigentlich fremd sind. Weil sie für sich in ihrem Schneckenhaus leben. Weil sie nicht mehr als Familie, nicht mehr einander dienen, sondern einfach nur Schnecken sind. Voller Verletzung. Voller Trauer, voller Misstrauen und Verachtung. So ein Leben ist ein negatives Leben. Es ist ein Leben mit negativen Folgen für den Menschen, wie Verbitterung, Eifersucht, Hass oder Missgunst. Die Menschen ziehen sich immer mehr in ihr Schneckenhaus zurück, bis sie nur noch ganz allein sind. Und wieso? Weil sie ein Leben mit sich selbst im Zentrum leben. Es geht ihnen nur noch um sich selbst. Es ist ein Leben, dieses Leben mit sich selbst im Zentrum, in Gefangenschaft. Sie sind in sich selbst gefangen, in ihrem Schneckenhaus sind sie gefangen und kommen da nicht mehr raus. Und das steht im Kontrast zum Leben von Jesus, vom Leben mit der Liebe im Zentrum. Das eine Gefangenschaft, das andere Freiheit. Und dann denkt man sich doch, ja, Lukas, du sagst, wir sind jetzt Schnecken. Was sollen wir jetzt machen? Tja, ich weiß es auch nicht. Weil Jesus ja auch sagt, meine Weisung an euch lautet, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Wie können wir das schaffen? Unsere Liebe ist doch oft eher die einer Schnecke und nicht die von einer Sonne. Wie komme ich von einem ich-zentrierten Leben zu einem liebeszentrierten Leben? Wie werde ich von einer Schnecke zu einer Sonne? Wie wird aus Ungeduld Geduld? Wie wird aus Ablehnung Freundlichkeit, aus Neid Güte, aus Unbarmherzigkeit Barmherzigkeit, aus Egoismus Demut? Viele von uns haben es vielleicht schon versucht. Ich weiß von mir selber, wenn ich mit meiner Frau gestritten habe, sage ich danach, Lukas, das passiert nie wieder. Nie wieder werdet ihr euch streiten. Ich bin ein ziemlich ungeduldiger Mensch und dann sage ich mir, Lukas, jetzt wirst du geduldig sein, du hast es verstanden. Das kann ja nicht sein, dass ihr euch öfter mal streitet. Jetzt bist du geduldig. Gesagt, getan natürlich. Nee, so einfach ist nicht. Den ersten Tag, ja, das funktioniert schon irgendwie. Da bin ich dann geduldiger, dann reagiere ich auf die Nachfragen, wo ich denke, ey, das habe ich doch schon 5-mal gesagt, reagiere ich dann gelassener, ja, Schatz, das habe ich dir doch schon gesagt, aber ich sage es dir gerne nochmal. Der zweite Tag, der dritte Tag, ja, das ist dann schon schwieriger. Am vierten Tag schaffe ich es gerade noch so. Und am fünften Tag, da habe ich schon lange vergessen, was ich mir vorgenommen habe und gehe mit Nahe genauso um wie vorher. Wie kann ich was verändern, wenn ich selbst nicht kann? Was kann ich tun, wenn ich mich selber nicht ändern kann? Wie wird ein Weg aussehen von einem ich-zentrierten Leben zu einem Leben mit Gott? Wie schaffe ich das? Ich war in Brasilien gewesen, da habe ich ja auch meine Frau kennengelernt. Und wir waren dann für eine Zeit, eine Woche lang, in einem der ärmsten Gegenden von Brasilien. Wir hatten da keine richtigen Toiletten, wir hatten keine Duschen, wir hatten ein Eimer Wasser am Tag für uns und wir hatten keine richtigen Betten. Und da sind wir eine Woche gewesen. Und ihr müsst euch das vorstellen, Duschen hieß, wir hatten unseren Eimer Wasser pro Tag und eine abgeschnittene Flasche. Und mit der abgeschnittenen Flasche sind wir auf Toilette gegangen und dem Eimer Wasser, haben den Eimer Wasser hingestellt, geschöpft und über uns ausgegossen. Bis wir nass waren, dann eingeseift und dann wieder. Manche von euch kennen es vielleicht selber auch noch von früher. Hier in Deutschland gab es sowas ja auch mal so eine Zeit, wo es nicht so rosig war. Auf jeden Fall war das echt eine krasse Erfahrung für mich. So ganz begrenzt, ganz unten zu sein. Es war auch eine sehr besondere Zeit, weil da hat eine Dame eine Andacht gemacht, eine Frau, und die hat gesagt, ey, jeder setzt sich jetzt mal alleine hin und versucht mal die Stimme Gottes zu hören. Habe ich schon öfter vorher mal versucht. Ja, ich bin wie gesagt ein ungeduldiger Mensch, hat oft nicht so funktioniert. Aber an diesem Tag habe ich gesagt, okay Lukas, du versuchst es wirklich. Da habe ich mich da alleine hingesetzt und versucht, die Gedanken wegzuwischen, die immer wieder in meinem Kopf waren. Wirklich so, nicht mit der Hand wirklich, aber so im Kopf hatte ich meine Hände, die immer weggewischt haben, die Gedanken. Und da kam ein Moment, wo ich fast an nichts mehr gedacht habe und da habe ich dann auf einmal eine Stimme gehört. Und diese Stimme hat mir gesagt, ich brauche Platz zum Atmen. Ich brauche Platz zum Atmen. Ich habe da was verstanden. Gott braucht Platz in meinem Leben, damit er leben kann. Gott braucht Platz, um zu atmen in unserem Leben. Es wird sich nichts verändern, wenn ich einfach alles beim Alten belasse. Wenn ich Veränderung in meinem Leben möchte, dann muss ich dem Neuen, der Veränderung Platz geben. Wenn ich mehr Liebe von Gott in meinem Leben möchte, dann muss ich der Liebe Gottes mehr Platz in meinem Leben geben. Wenn ich mehr von Gott in meinem Leben möchte, dann muss ich dem Heiligen Geist mehr Raum in meinem Leben geben. Ich kann mich nicht verändern. Aber ich kann versuchen, dem Heiligen Geist mehr Raum zu geben. Wenn ich zum Beispiel eine ungeduldige Person bin, so wie ich, dann kann ich sagen, ey, ich reagiere nicht gleich auf die Nachfrage, sondern ich atme kurz durch, bete vielleicht kurz und reagiere erst dann. Dadurch gebe ich ja dem Heiligen Geist, gebe ich Gott die Möglichkeit, was zu tun in mir, etwas zu bewirken. Ich muss Gott Raum geben, damit er in mir leben kann, damit er real werden kann für mich. Ich habe neulich einen Text gelesen bei Facebook, ein Zitat. Auf Veränderung zu hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun, ist wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten. Auf mehr von der Liebe Gottes in meinem Leben zu hoffen, ihr aber keinen Platz einzuräumen, ist so, als würde eine Schnecke versuchen, eine Sonne zu sein. Wir als Gemeinde, wir als Familie, als Menschen sind Schnecken, die Sonne sein wollen. Wir wollen gerne Menschen sein, die so lieben, wie Jesus geliebt hat. Aber oft schaffen wir es nicht. Wir wollen, dass unsere Familie, unsere Gemeinde mehr Raum für die Liebe Gottes hat und oft verpassen wir die Gelegenheiten dazu. Oft sind wir leider eher Schnecken als Sonnen. Ich glaube, das ist kein Problem. Aber ich glaube, wir sollten trotzdem versuchen, ein wenig zu leuchten. Weil dann erfüllen wir das, wozu wir als Menschen bestimmt sind. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes zu leben. In Johannes 13, Vers 35 steht, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Lasst uns versuchen, dass die EFG Oranienburg in Oranienburg bekannt dafür wird, dass sie mit jedem Menschen liebevoll umgeht. Lasst uns versuchen, einander in der Familie zu dienen, einander zu lieben. Lasst uns versuchen, fremden Menschen zu dienen, für fremde Menschen da zu sein, einen Lebensstil der Liebe zu leben. Überlegt euch in der Gemeinde, in welchem Bereich können wir Gottes Liebe mehr Raum geben? Wo können wir Menschen mehr dienen? Am Heiligen Abend haben wir als Familie eine Aktion gemacht. Jeder von uns sollte aufschreiben, was er Gott schenken möchte. Ist ja auch nicht unser Geburtstag, sondern der Geburtstag von Jesus. Also hat mein Vater so Karten besorgt und jeder von uns hat draufgeschrieben, was möchte ich Jesus im nächsten Jahr schenken. Ich habe da aufgeschrieben, ich möchte mehr Zeit mit Gott verbringen. Oft ist es so, ich arbeite in Gemeinde, bin Pastor, ich mache viel für Gott. Ja, mein Tag ist voll mit Dingen, die ich für Gott irgendwie mache, für Leute mache. Aber ich mache wenig mit Gott. Ich habe wenig Zeit, die ich mit Gott selbst verbringe. Und dadurch weiß ich manchmal gar nicht mehr, wer Gott für mich ist oder wer ich für Gott bin. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr möchte ich das anders machen. Ich möchte Gott mehr Zeit in meinem Leben einräumen, damit seine Liebe mehr Raum gewinnt. Wo und wie könntest du Gott mehr Raum geben? Amen.